Eine Info vorab zu dieser Folge, die wird aus technischen Gründen etwas später ausgestrahlt als geplant. Die deutsche Meisterschaft, über die wir gleich sprechen, die fand bereits vor 2 Wochen statt. Viel Spaß.
Die Entwicklung bei den Senioren ist doch, sagen wir mal, die Kurve ist flacher.
Weniger exponentiell.
Weniger exponentiell. Die Lernkurve ist etwas anders. Den konnten wir als Verband gewinnen, sage ich wir, wie so ein Funktionär halt so spricht.
Ich als Verband.
Ich als, genau. Wieso hast du eigentlich nicht mitgespielt?
Ach, körperliche Wehwehchen.
Also so viel gesunde Selbsteinschätzung hätte ich ihm gar nicht zugetraut.
Kennen wir nicht von ihm.
Kennen wir ihn nicht von ihm. Er ist ein krasser Angeber eigentlich. Also.
Paddle Time. Der Paddle-Podcast mit Jasper Arends und Peter Rosberg.
Herzlich willkommen zu Paddle Time. Heute mit Jasper Arends und Peter Rosberg. Peter, wie geht's dir?
Ganz gut soweit, danke. 3 Monate Detox und kein Paddle-Podcast und schon fühle ich mich 10 Jahre jünger.
Und die Stimme klingt auch anders. Irgendwas stimmt nicht?
Hat was mit mir gemacht.
Ja, wir müssen das vielleicht aufklären. Peter Rosberg sitzt heute nicht hier. Heute sitzt mit mir hier und auch in Zukunft Dennis Schlüter. Dennis, kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen, dass unsere Zuhörer und auch Zuschauer wissen, mit wem wir es hier zu tun haben?
Das mache ich gerne. Ich würde einmal einsteigen mit meinem Einstieg oder dem ersten Berührungspunkt
ja.
mit dem Paddel. Ja. Ist das eine gute Idee?
Ja. Da kreuzen sich auch unsere Wege doch schon in gewisser Weise, oder?
Ziemlich früh, würde ich auch sagen. Und zwar, ich glaube, das allererste Mal Paddel überhaupt gespielt, standesgemäß würde ich behaupten, in der Rafa Nadal Academy auf Mallorca.
Oh, der feine Herr.
Genau, da hat der älteste Sohn damals noch leistungsmäßig Tennis gespielt und dort trainiert. Und wir hatten viel Zeit während des vielen Trainings und sind als Familie auf der Anlage rumgegurkt. Und was sehen wir da? Diese Käfige. Das war, glaube ich, vor 4 Jahren ungefähr.
Okay.
War natürlich aber auch direkt angefixt und wollte das mal ausprobieren. Das erste Match mit den beiden Kids endete natürlich im Streit. Die beiden nicht mehr miteinander geredet, weil lief nicht so, wie erwünscht.
Ja.
Aber waren trotzdem alle angefixt. Dann in den nächsten 1,5 Jahren in Berlin hier so ein bisschen, da war das noch alles so ein bisschen, oder ich war noch nicht so in der Bubble und die Anlagen waren auch noch nicht auf dem Stand, wie sie jetzt sind. Und ab und zu mal mit Arbeitskollegen gespielt, unter anderem mit unserem gemeinsamen Freund Carly Underberg.
Ja.
Liebe Grüße an der Stelle.
Ja, auch von meiner Seite.
Und der uns quasi auch hier jetzt an den Tisch nochmal gebracht hat, aber dazu später mehr. Und dann war es ein weiterer Urlaub auf Fuerteventura. Da waren wir dann schon ein bisschen mehr von vornherein schon auf Paddel eingestellt. Paddelschläger dabei, bei Paddelfreunde gekauft übrigens.
Ja.
Und hatten direkt in der Nachbarschaft auch einen Paddelclub, ich glaube Costa Calma hieß der. Sehr, sehr netter Herr dort, der das Ganze betreibt. Und da sind wir einmal hin und haben gesagt, ja, wir würden gerne nicht spielen, wir sind leider nur zu zweit, also mein ältester Sohn und ich. Habt ihr irgendwelche Mitspieler, Gegner für uns? Und dann hat er uns auch tatsächlich einen Jungen im ähnlichen Alter und den Trainer der Anlage direkt mal auf den Court gestellt. Und wir haben gespielt und ich glaube, der Trainer hat so mit 65% maximal gespielt. Aber dann wurde es auch wirklich ein Match. Und danach war er sehr interessiert an Lucho, an meinem Sohn, und meinte, ja, seit wann spielst du denn schon Paddel und spielst du echt gut und so weiter. Und er sagte, ich habe jetzt 3-4 Mal gespielt. Der Rest war halt noch der ganze Tennis-Background. Und dann erzählte der Trainer dort, hier waren auch letztens Spieler von der deutschen Paddel-Nationalmannschaft, Junioren. Und ich glaube, mit ein bisschen Training kannst du da auch mitspielen und melde dich da doch mal, die haben mir ein Trainingscamp gemacht auf Fuerteventura. Und da wurden natürlich Augen und Ohren sehr, sehr groß bei ihm. Und der nächste Step war dann, glaube ich, schon, dass ich über Carly bei dir einmal angefragt hatte.
Genau.
Weil du warst so mein Kontaktpunkt zum, sage ich mal, organisierten Paddel.
Ja.
So abseits vom Rumdaddeln auf den Anlagen. Dann hast du mich, glaube ich, an Banu weitergeleitet.
Richtig, kurz zum Hintergrund dazu, für alle, die Carly nicht kennen. Du arbeitest in deinem normalen Beruf, machst auch noch andere Sachen. Du bist ja auch wie ich ein gebürtiger Funktionär sozusagen. Da kommen wir irgendwann noch drauf.
Geborenes Mitglied.
Geborenes Mitglied. Aber du arbeitest bei der Sportbild eigentlich.
Genau.
Wo auch also Carly Underberg arbeitet. Und
genau.
Ich habe gemeinsame Freunde mit Carly und spiele ab und zu mit denen Paddel. Die haben eine Paddelrunde und Carly organisiert, glaube ich, auch diesen Paddelvirus auch in die
Sportredaktion von Axel Springer gebracht.
Richtig.
Genau, ja, genau. Absolut.
Und so ist dann auch der Kontakt zustande gekommen und er sagte dann irgendwann, kannst du nicht mal irgendwie mit dem sprechen, der hat einen Sohn, der und so weiter. Und dann kam da weiter bei dir.
Genau, und dann kann man das auch eigentlich relativ kurz halten alles. Ich glaube, 3-4 Monate später war er beim Sichtungstraining in Wallau bei Julito und nochmal 3 Monate danach ist er mit der Nationalmannschaft für Deutschland zur Junioren-Europameisterschaft in Budapest gefahren.
Ja.
Und da sind wir dann auch, dann haben wir es gleich verbunden mit einem Familienurlaub, ich bin auch mitgefahren. Und so nahm das ganze Unheil seinen Lauf.
Ja.
Und wir sind dann quasi mehr oder weniger als Familie oder vor allem halt Lutsch und ich immer tiefer reingerutscht in diese ganze Paddle-Bubble, freiwillig muss man sagen.
Ja.
Und mit großem Spaß dabei. Und ja, mittlerweile hat sich das dann da alles über Gespräche und Abläufe und so weiter so ergeben, dass ich dann auch gefragt wurde und mich bereit erklärt habe, da im Deutschen Paddelverband ein bisschen was für die Jugend zu machen, orga-technisch. Und hier bei uns im Club bei Mitte haben wir jetzt auch ein Kids- und Jugendtraining organisiert. Und ja, es dreht sich jetzt doch mittlerweile, also sollte jemand meine Frau fragen, würde sie bestätigen, dass sich recht viel um Paddel dreht.
Ja.
Das ist ja völlig wertfrei.
Böse Zungen behaupten, du hättest am grünen Tisch dafür gesorgt, dass dein Sohn mittlerweile mehrfacher deutscher Meister ist. Da kurz zum Hintergrund. Tatsächlich ist es so, Luis oder Lucho genannt, ist einer der talentiertesten Nachwuchsspieler in Deutschland und ist jetzt aktuell gerade zum zweiten Mal deutscher Meister geworden, hintereinander, und ist in der deutschen Nationalmannschaft. Das ging damals sehr schnell. Lustigerweise, da reden wir auch gleich noch drüber, weil wir ja die deutsche Meisterschaft war letztes Wochenende und da gibt's auch noch einiges dazu zu sagen. Aber kurz vorab dazu, weil das so ein bisschen so ein ähnliches Erlebnis ist, was ich hatte in der Senioren-Nationalmannschaft. Paddel entwickelt sich ja doch sehr schnell. Aber wenn man quasi beim Start mit dabei ist, ist natürlich auch der Einstieg trotz auch des Talents einfacher, als es irgendwann der Fall ist. Und der Weg in die Nationalmannschaft war am Anfang, ich weiß, bei uns war es noch einfacher, man musste sich einfach einschreiben. Also es wurde abgefragt und es gab nicht genügend Leute, also konnte man sich einschreiben und dann war noch die Überlegung,
das ist machbar.
Kennt jemand noch jemanden?
Der, oh Gott.
Der hat noch nie gespielt, ja. Aber hat der nicht mal Tennis gespielt? Ja, dann ist er doch gut genug. Ja. Also so konnte man früher in die Senioren-Nationalmannschaft kommen.
Wie lang ist das früher her?
Das früher, also die allererste Paddel-WM der Senioren, also Senioren muss man dazu sagen, beginnt ab 35. Und das war die erste Paddel-WM, die war 2017 in Spanien, in Estepona. Genau. Das ist 9 Jahre her. Und ich spiele seit 10 Jahren Paddel. Also ich konnte einem Jahr.
Aber da hat sich in der Zeit schon einiges getan.
Dann. Ja, da hat sich in der Zeit.
Aber trotzdem, wie du gerade schon sagst, also gerade auch im Jugendbereich,
ja,
würde ich immer noch behaupten, wir suchen natürlich immer nach mehr Kids, die Bock auf Paddel haben und auch gerade leistungsmäßig. Und wenn man von einem ziemlich hohen Tennis-Level kommt, dann ist natürlich die Anpassungszeit recht kurz und man kann auch recht schnell auf hohem Level mitspielen. Also das ist, glaube ich, immer noch so. Auch wenn natürlich, je höher das Level dann wird, desto paddelspezifischer wird es dann und man sieht schon, welche Kids paar Mal öfter auf dem Paddelplatz gestanden.
Ja, man sieht auch ja die Entwicklung. Ich habe ja auch ab und zu die Ehre und Freude, mit Lucho spielen zu dürfen. Noch geht das ja, ich glaube, noch freut er sich auch mal mit mir zu spielen.
Absolut.
Zukünftig, das für mich ist eine Investition in die Zukunft, weil ich weiß, spätestens in einem Jahr ist er besser als ich und dann freue ich mich, wenn er mit mir weiterspielt. Also wir spielen dann ab und zu ja auch mal ein Turnier zusammen und so und zu sehen, wie der sich alleine in den letzten 12-14 Monaten entwickelt hat, wie rasant die Entwicklung ist, überhaupt bei den Kids, ist schon anders, weil die Entwicklung bei den Senioren ist doch, sagen wir mal, die Kurve ist flacher.
Weniger exponentiell.
Die Lernkurve ist etwas anders und das macht schon echt Spaß zu sehen. Okay, das war dein Einstieg, aber das endete ja nicht damit, dass dein Sohn plötzlich irgendwie so infiziert wurde und jetzt, glaube ich, auch wahrscheinlich den Traum verfolgt, irgendwann Paddel zum Beruf zu machen oder irgendwie zumindest oben mitzuspielen.
Am liebsten zu Olympia.
Am liebsten zu Olympia, genau.
Um das ganz große Thema aufzubauen.
Ja, genau, das steht an. Das wird sicherlich auch hier noch ein Thema sein, weil das ist ja nicht nur Wunschdenken, sondern das steht ja irgendwie im Raum. Aber auch bei dir, das ist ja nicht nur so, du bist ja eigentlich auch voll eingestiegen, wenn man das mal genau nimmt. Also du bist natürlich sowieso beruflich Sportjournalist, aber du bist auch nicht nur jetzt selber Spieler und auch Funktionär, aber auch noch Trainer. richtig?
Ja, ich habe dann im Zuge dieser ganzen Geschichte, dass ich da in der Jugendarbeit so ein bisschen einsteige, war dann kurz darauf auch ein Trainerlehrgang in Berlin hier bei Padel FC damals noch,
ja,
mit Rolito auch. Und dann, ja, habe ich mir noch, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, aber der war eigentlich voll, der,
ja,
Trainerlehrgang. Und dann habe ich mir noch mit Funktionärsbonus,
ja,
habe ich mir dann Platz erschlichen. Und
das ist halt ein weiterer auf der Liste. Also das ist zweimal Deutsche Meisterschaft für den Sohn organisiert. Dann der Trainerlehrgang, ja, die Liste wird länger. Also ja, genau.
Es gibt für 10 Minuten Podcast schon ein ganz schönes, ja, Portfolio, oder? Und nee, und dann habe ich da aber den Trainerschein noch gemacht, weil ich einfach auch geglaubt habe, es ergibt schon Sinn. Unabhängig von der Position jetzt, aber auch wenn ich mit den Bundestrainern da spreche und oder wenn ich mal, wie es jetzt auch gekommen ist, dann so ein bisschen Einsteiger-Kids-Training gebe, um denen da den Einstieg einfach zu ermöglichen, dass man da auch ein bisschen Ahnung von hat, weil ich bin jetzt kein Fan davon, sich auf den Platz zu stellen und den großen Macker zu machen, wenn man eigentlich gar keine Ahnung hat.
Ja.
Von daher wollte ich das schon einmal so ein bisschen von der Pike auf mitbekommen, zumindest das Trainieren und Coachen von anderen. Weil ich muss sagen, bei meinem eigenen Spiel habe ich es komplett anders gemacht. Ich spiele jetzt 3 Jahre regelmäßig, hatte noch nicht eine Trainerstunde und bin technisch, ja, würde ich jetzt, also ich glaube, ich spiele besser Padel, als es technisch aussieht, immerhin.
Ja,
aber eher so Thomas Müller-Vibes.
Ja, aber das würde ich tatsächlich, würde ich bestätigen. Wir spielen ja auch ab und zu zusammen und ich finde schon, dass du sehr, sehr anständig spielst, aber weil du ja wahrscheinlich nicht aus dem Leistungstennisbereich kommst,
genau,
das sieht man natürlich immer,
genau,
schnell an den Bewegungen, ja, an der Motorik und so.
Mein Leben lang Fußball gespielt, dann,
ja,
auch durch Lucho so ein bisschen ins Tennis reingeschnuppert,
ja,
ging auch verhältnismäßig schnell ganz gut, aber halt technisch.
Ja,
bin ich nicht auf dem Stand.
Okay, verstehe. Und gibst du auch aktiv Training?
Das Jugendtraining, das wöchentliche, machen wir meistens zu zweit, zu dritt auf 2 Courts,
okay,
gemeinsam. Ja. Aber ich stehe da schon regelmäßig. Also jetzt in den letzten Wochen war ich eine Weile nicht in Berlin, aber wenn ich hier bin, dann organisiere ich das auf jeden Fall und stehe meistens auch mit auf dem Platz.
Ja. Ich habe mir das ja auch überlegt. Ich wollte gerne auch einen Trainerschein machen. Ich war jetzt sogar angemeldet für den nächsten, zwar regulär, ich habe überhaupt keinen Funktionärsbonus
bleiben
lassen, das würde ich niemals machen.
Du warst einfach rechtzeitig.
Ich war rechtzeitig da, ich wurde gefragt. Ich habe mich dann wieder von der Liste streichen lassen.
Oh.
Ja, weil ich gemerkt habe, ich wurde gefragt, weil es hieß so, machst du es denn auch wirklich? Weil da sind jetzt ganz viele Anfragen und wenn du jetzt wenn du dann in letzter Sekunde absagst und so, und es ist immer so ein bisschen schwer zu sagen, weil es ist an den Wochenenden und ich weiß dann immer nicht genau, schaffe ich das? Also die realistische Chance, dass ich als Trainer, ich wollte es wirklich nur machen, um zu verstehen, wie auch diese Trainerausbildung ist, weil ich bin, glaube ich, ganz schlecht als Trainer, weil ich so ungeduldig und ich glaube, ich habe nicht die richtigen Fähigkeiten dazu. Ich merke schon, dass ich bin auch nicht gut darin, Training zu nehmen, aber wahrscheinlich besser Training zu nehmen, als Training zu geben. Also, weil ich habe das ein paar Mal probiert.
Das ist bei mir andersrum, glaube ich.
Okay, weil ich habe es ein paar Mal probiert mit so Freunden, Geschwistern, Kindern und so. Und Training geben, also so geduldig zuzugucken, wie jemand so die ersten Schritte macht und so.
Ja, ist nicht ohne, wobei, also ich würde sagen, ich habe da schon die Geduld für, zum einen, und zum anderen muss ich sagen, es macht schon auch Spaß einfach, weil gerade im Paddel, wahrscheinlich Tennis oder so, würde ich das auch nochmal anders einschätzen, aber im Paddel, weil du siehst erstmal die leuchtenden Augen, weil die einfach richtig Bock haben zu spielen und du siehst halt in 90% der Fälle, sage ich mal, siehst du sehr, sehr schnell sehr viel
das stimmt
Impact,
Verbesserung.
Also du kannst wirklich, du gibst ihnen 2, 3 Tipps, die auch wirklich jetzt keine Raketenwissenschaft sind, sondern die du im Zweifel auch jetzt schon wüsstest oder dann in der Trainerausbildung lernst, wie du sie am besten irgendwie in 2 Sätzen verpackst. Und sofort ist es ein komplett anderer Schlag, den die da machen. Also das ist
okay, das verstehe ich. Den Teil, das habe ich natürlich auch noch nie, das habe ich auch noch nie so betrachtet, weil ich sehe mich immer mit irgendwelchen Muttis und Vatis, die irgendwie 40 sind und die das erste Mal einen Schläger halten. Das ist natürlich was anderes. Erstens hast du natürlich eine ziemliche Rakete an deiner Seite, dessen Entwicklung auch so schnell ist. Dem gibst du einen Schläger und sofort kann der das und dann wird er halt besser und besser. Und das ist ja generell bei Kindern so. Ja, also absolut, das ist so schnell. Absolut. Also vielleicht ist das auch mein Fehler, dass ich nicht darüber nachdenke, Kindern Training zu geben. Das könnte ich mir sogar auch vorstellen, weil Leuten in meinem Alter Training zu geben, naja,
aber muss ich auch sagen, ich hatte jetzt auch, genau wie du sagst, über das Kindertraining dann ab und zu Anfragen von Eltern, die auch, aber zum Teil aus dem Tennis kamen, zum Teil aber auch nicht und wollten einfach mal so eine Einstiegsstunde haben und so die wichtigsten Basics erklärt. Und da ist es auch, also beim Großteil ist es sehr ähnlich. Also gerade so, was den Urschleim jetzt, sage ich mal, angeht, dass du wirklich mit 2, 3 Ratschlägen kannst du die wirklich entscheidend weiterbringen. Und das macht dann sowohl denen Spaß als auch dir selbst.
Okay, also, das verstehe ich. Ich habe es ja auch ein bisschen, wie sagt man es, übertrieben gesagt, weil ich es ja noch nie probiert habe, ehrlicherweise. Aber ist natürlich wahrscheinlich auch einer der Erfolgsgeheimnisse von dem Sport generell, dass er so schnell erlernbar ist.
Klar.
Also, und im Gegensatz zu anderen Sportarten, also gerade wenn man Tennis nimmt, ist es ja heute fast fraglich, wie Tennis überhaupt mal so groß werden konnte. Weißt du, weil es so wahnsinnig komplex ist.
Ja, im Vergleich ist es schon Wahnsinn. Also ich meine, da ist, glaube ich, genug schon drüber gesagt worden.
Ja.
Aber im Tennis, wenn du da 2 oder 4 Leute auf dem Platz siehst, die sind dann nur am Bälle sammeln.
Ja.
Das ist der Wahnsinn.
Ja, ja, ja.
Und im Padel ist es schon faszinierend, wie schnell die auch Ballwechsel zustande bekommen.
Ja.
Und aber auch faszinierend, muss man dann auch so bei Beobachtern sagen, wie viel Spaß die haben, auch wenn das Level noch gar nicht so hoch ist.
Richtig.
Also das ist, weil wirklich, ich möchte auch, kann man auch hier gerne noch mal sagen, ich nehme immer allen Freunden, die so ein bisschen skeptisch sind, ja, ich habe so viel von Padel gehört, ich will es auch mal ausprobieren, aber ich glaube, ich bin da nicht gut. Den sage ich bin im Schnitt 3 Tage die Woche mindestens in irgendeiner Halle mal, entweder zum Selbstspielen Training geben mit Luis, wie auch immer. Und auf 80% mindestens der Courts spielen dann Spieler, die nicht besonders gut sind.
Und ich
würde, aber die trotzdem riesen Spaß dabei haben.
Und ich würde sogar weitergehen und sagen, je höher das Level, desto geringer wird der Spaß.
Desto weniger Spaß.
Wir haben das manchmal, wenn wir, du spielst ja auch in der Mannschaft, wir trainieren ja auch manchmal zusammen. Und wenn wir bei uns, wir haben ja eine Bundesliga-Mannschaft in Berlin, wenn da das Training ist und wirklich ehrgeizig ist, manchmal gucke ich auf die Nachbarplätze, wo wirklich Leute spielen, die ganze Zeit lachen und Spaß haben und sich abklatschen. Ja. Und dann gucke ich auf unseren Court und denke so, ich würde sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 liegen die deutlich weiter über uns, was den Spaßfaktor angeht.
Gewisser Ehrgeiz und auch manchmal Verbissenheit kommt dann natürlich noch manchmal dazu. Wobei auf der anderen Seite, klar, so vom Emotionalen ist dann, da steht der Spaß vielleicht nicht mehr im Vordergrund, sondern man will auch einfach Leistungen zeigen und irgendwie gut spielen und ärgert sich dann schnell mal, wenn man nicht gut spielt. Aber wenn man natürlich ein gewisses Level hat und dann mit Spielern auf gleichem oder etwas besserem Level spielt, ist natürlich der Spaßfaktor schon noch mal höher, als wenn man irgendwie so eine kleine Spaßrunde mit Freunden hat. Also so sehr das menschlich dann Spaß macht und dann macht man noch ein bisschen mehr Trash-Talk und joke ein bisschen rum. Aber natürlich vom ganzen Spielfluss her, wenn man dann so lange Ballwechsel hat und alles wird noch mal rausgekratzt und so, ist dann schon noch mal cooler.
Und da müssen wir auch irgendwann noch mal drüber sprechen, weil es ist ja immer das Matchmaking im Padel, ist ja ein ganz, ganz komplexes Thema. Mit wem spielst du, mit wem spielst du nicht gerne? Es geht ja immer darum, den Sweet Spot zu finden, eine Truppe zu finden, die tendenziell ein ganz kleines bisschen besser ist als du selber.
Der Best Case.
Der Best Case. Und mindestens sollte einer dabei sein, der besser ist. Und idealerweise solltest du nicht der Beste auf dem Court sein. Wenn du der Beste auf dem Court bist, ist es eigentlich eher so, das kennen wir auch alle, das Prinzip, wie die Spanier das, glaube ich, sagen, in den Kühlschrank zu stellen. Dann wirst du halt gerne auch mal aus dem Spiel genommen. Aber es ist auch so, dass man merkt, man steigert ja das eigene Spiel immer anhand der besseren Spieler. Und das ist schon auch irgendwie, und gerade weil im Padel sowieso man sich ja selber immer falsch einschätzt, wie gut man so ist. Man denkt ja immer, dass man besser ist, als man eigentlich ist.
Ist mir völlig fremd.
Ja. Die Erkenntnis kommt spätestens dann, wenn man einmal sich die Mühe macht, mit Video aufzuzeichnen,
was man so macht.
Das ist wirklich.
Man sucht die ganze Zeit den Knopf, wo man die Zeitlupe ausschalten kann. Aber man findet die nicht.
Und das Schlimmste,
es ist die Realgeschwindigkeit.
Und das Schlimmste sind die Ballwechsel, die in Real sich so anfühlen, dass du denkst, okay, da hat jetzt alles gestimmt. Das war jetzt wirklich so wie auf der Premier Padel Tour. Da war die Bewegung stimmte.
Oder besser.
Oder besser. Also hat das eigentlich keiner gesehen.
Ja.
Und dann siehst du es hinterher und denkst, warte mal, das kann nicht sein. Das ist ein anderer Ballwechsel.
Ja. Die bittere Erfahrung leider auch schon öfter gemacht. Ja.
Ja.
Übrigens aber in Sachen Kühlschrank stellen, habe ich jetzt vom Wochenende gerade noch eine frische Anekdote. Die andere Seite des Kühlschranks, nämlich Lucho hat mit Samu ein 350er Turnier gespielt in Braunschweig, glaube ich.
Ja.
Und dann haben sie da das Finale gespielt gegen zwei ganz gute
Ganz kurz, Samu, muss man dazu sagen, ist Samu, ein Spieler und Trainer aus Berlin, genau. der Spanier, der sehr stark spielt, sehr frisch in Deutschland ist und auf sehr hohem Niveau spielt.
Ja. Genau. Und genau, der auch regelmäßig mit Lucho trainiert und jetzt spielen sie auch ein, zwei Turniere zusammen. Und dann war quasi im Endeffekt das Positive, dass im Finale waren halt zwei Tennisspieler, glaube ich. Ich war nicht dabei, haben sie nur erzählt. Und die haben dann Samu in den Kühlschrank gestellt, was im Umkehrschluss natürlich bedeutet hat, dass Lucho jeden Ball bekommen hat.
Ja.
Super Trainingseinheit.
Ja, ja.
Und damit haben sie auch noch gewonnen. Und also hat auch nicht, war glaube ich sogar 6-3, 6-3 oder so. Ich glaube, relativ souverän. Also da mit einem etwas oder deutlich stärkeren Spieler zu spielen, kann auch seine Vorteile haben.
Ja, ja, man bekommt
einfach sehr viel Spielerteile. Wenn man draußen steht vor dem Kühlschrank.
Ja. Und man sollte es natürlich auch immer für das nehmen, was es ist, in den Kühlschrank gestellt zu werden. Ist ärgerlich, aber ist ja auch immer
ein Kompliment.
Ja, ja, so auf jeden Fall. Aber da wären wir auch schon beim Thema. Letztes Wochenende, sagtest du gerade, hatten wir ja schon angedeutet, letztes Wochenende war Deutsche Meisterschaft. Nicht nur in der offenen Klasse, also bei den sogenannten aktiven Männern und Frauen, sondern auch in allen Altersklassen von der U12 oder U14 beginnt, bis hin zur Ü60. Mhm. Das ist sozusagen alle Altersklassen hindurch, haben in Düsseldorf und Umgebung an drei Standorten die Deutsche Meisterschaft ausgespielt. Und wieso hast du eigentlich nicht mitgespielt?
Ach, körperliche Wehwehchen. Nee, gute Frage. Ehrlicherweise habe ich mich auch, ich wurde das mehrfach gefragt tatsächlich, überraschend oft, an dem Wochenende. Und ich meine sogar Herren 35, ich habe es nicht gecheckt, aber vielleicht hätte ich da sogar, mit einem starken Partner hätte ich vielleicht reinkommen können.
Ja.
Aber ja, ich in letzter Zeit, ich komme relativ frisch von Olympischen Winterspielen, war 5 Wochen komplett raus, was Paddel auch angeht und bin auch wirklich nicht fit.
Und also, du warst auch ein Schluck Wasser in der Kurve, muss man auch sagen, an dem Wochenende.
Das kommt auch noch
dazu. Du warst selber tatsächlich krank.
Ne? Hätte ich gemeldet, hätte ich auch nicht spielen können. Bis heute zieht sich ein leichter Husten und eine angeschlagene Stimme, aber ich hoffe, es geht für den Podcast.
Ja.
Genau, von daher war ich nur als Beobachter dabei, war natürlich vor allem bei und mit der Jugend unterwegs, weniger tatsächlich sogar mit Lucho in dem Fall, sondern habe so ein bisschen links und rechts geguckt, natürlich erstmal auch, dass alles organisatorisch läuft und dann waren auch die Junioren-Bundestrainer waren da und haben sich natürlich viele Spiele angeguckt, weil auch im Sommer wieder eine Junioren-Europameisterschaft ansteht, für die jetzt ganz aktuell die Nominierung auch ansteht.
Genau, die Jugendbundestrainer, das muss man auch noch schnell dazu sagen, waren auch selber aktiv. Und da gibt's auch eine lustige Verbindung zwischen uns beiden, weil der, mit dem du immer zu tun hast, Matthias Wunner, ist ein Teil eines der stärksten deutschen Paare. Vor einigen Monaten hätte man noch gesagt, des stärksten deutschen Paares und spielerisch.
Jetzt machst du ein Fass auf.
Ja, jetzt mach ich. Das ist richtig. Aber wir kommen, sind natürlich auch Entwicklungen da mit Verletzungen, aber auch neue Spieler, die aufgetaucht sind. Auf die kommen wir gleich zu sprechen. Aber Matthias Wunner, lange Zeit, also mehrfach deutscher Meister, ganz lange Nummer 1 in Deutschland mit seinem Partner Johannes Lindmeier, den konnten wir als Verband gewinnen, sage ich wir, wie so ein Funktionär halt so spricht.
Ich als Verband.
Als geborenes Mitglied, der konnte sozusagen als Jugendtrainer gewonnen werden, was natürlich für die Jugendlichen super ist, weil damit hast du quasi den besten deutschen Spieler oder einen der besten deutschen Spieler als Trainer, die gucken alle zu dem hoch oder schauen alle zu dem auf, so sagt man es, glaube ich, richtig. Und
das ist korrekt,
ja. Weil in Luchos Fall, also rein physisch gesehen, guckt er schon auf den runter.
Fast, ja, stimmt. Ja.
Aber genau, der ist bei den Jugendlichen Bundestrainer und bei meiner Truppe, den Senioren, bei denen ich mitspiele, ist sein Partner Johannes Lindmeier der Bundestrainer.
Da schließt sich der Kreis.
Da schließt sich
der Kreis. Und wir wollen natürlich auch den gerade schon angesprochenen Julito,
ja.
Julio Gallardo, nicht vergessen.
Richtig.
Der macht die Jungs bei den Junioren und Matthias Wunner macht größtenteils die Mädels, aber auch mit mir zusammen so ein bisschen das Übergreifende.
Siehst du, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, der macht alle. Der macht.
Nee, also.
Ach, stimmt, ja.
Jugendmännlich Bundestrainer ist Julio.
Ja, alles klar. Okay, ja, genau, stimmt.
Und da teilen sie sich dann auch immer bei den Turnieren dann auf und einer macht die Mädels, einer die Jungs.
Ja, super Typ übrigens auch.
Beides wirklich kann ich auch jetzt gerade nach der Weltmeisterschaft letztes Jahr, da waren wir 10 Tage auf engstem Raum mit 20 Kids, also schon auch eine Challenge und auch sportlich natürlich eine Challenge. Aber beide Fachmänner und ganz feine Typen, also. Auch da liebe Grüße raus.
Ja.
Und macht wirklich, die Zusammenarbeit macht wirklich Spaß. Auch deshalb mache ich das gerne und mache ich das gerne weiter, weil das handelnde Personal um einen herum spielt ja dann doch immer eine recht große Rolle, auch ob man sich da wohlfühlt oder nicht. Ja. Und das ist in dem Fall sehr gegeben. Ja.
Und jetzt wird es kritisch.
So.
Sind die Bundestrainer, die wir gerade angesprochen haben, sind die zu sehr mittlerweile Trainer und nicht mehr genug Spieler? Sie sind ja Seriensieger der deutschen Meisterschaft eigentlich gewesen. Und jetzt sind sie, ich will nicht sagen relativ früh, aber ich glaube, was war das, Viertelfinale?
Ich würde sagen, aus deren Sicht oder für deren Verhältnisse sehr früh.
Sehr früh, ja. Sehr früh. Sie hatten etwas Lospech und sind auf das spätere Siegerpaar gestoßen, nämlich Agustin, genannt Agus Reka, und sein Partner Miguel
Morales Krück.
Beides in Spanien aufgewachsen und jeweils mit deutschen Eltern, Großeltern. Ich glaube, Agus Reka hat eine argentinisch-deutsche Mutter und ist nicht ganz stark genug für die spanische Nationalmannschaft, aber ist ein sehr, sehr starker Spieler. Ist, glaube ich, auch in der Weltrangliste irgendwie so um 150 oder irgendwie sowas. Und ist eine Bereicherung für den deutschen Padel und ist jetzt gerade aktuell mit seinem Partner deutscher Meister geworden.
Absolut. Und ist auch, darf man auch nicht vergessen, Sohn von Gabi Reka.
Ja, Legende.
Genau, Paddel-Legende, wenn mich nicht alles täuscht, war man Nummer 1 der Welt sogar? Oder?
Ja, und Weltmeister.
Nummer 1 der Welt, ja. Weltmeister. Und mittlerweile Trainer auch von besten Spielern der Welt.
Ja.
Teilweise also.
Dazu hätte ich eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich sie erzählen kann, aber...
Dann auf jeden Fall erzählen.
Erzähle ich es. Ich war mit einem Partner, den ich jetzt nicht nennen will.
Klingt gut.
Ja, also ich war eingeladen zum Hexagon Cup nach Madrid und habe einen Freund von mir gefragt, mit dem ich öfter Turniere spiele, ob wir zusammen dahin fahren wollen und vielleicht auch an dem Wochenende die Zeit nutzen wollen, irgendwie zu gucken, ob wir in irgendeiner Akademie irgendwie so ein paar Trainingseinheiten mitnehmen können. Und dann hat mein Partner sich bei Agus Reka gemeldet, dessen Vater nämlich zwei Clubs und eine Akademie hat in Madrid, und gefragt, hier, kannst du das organisieren, dass wir in dieser Akademie dann ein Training machen können fürs Wochenende? Und da hat er gesagt, ja, mache ich, organisiere ich dir und so. Und dann hat er das alles klar gemacht. Und wir konnten dann in diese Akademie fahren. Wir sind dann nach Madrid gereist und waren in dem Hotel, in dem wir eingecheckt waren, ist vor uns, als wir ausparken, auf dem Parkplatz eine sehr attraktive Mit-40erin, würde ich sagen, in Paddelklamotten ins Auto gestiegen und ist losgefahren. Und es gab schon, sagen wir mal, einen Kommentar, ich will jetzt nicht sagen, sozusagen, was so im Bereich Herrenwitz war.
Müssen wir piepen, ne?
Ja, müssen wir piepen. Nee, aber es war einfach eine positive Erscheinung. Und wir tauchten dann in der Paddelanlage auf und da war diese Frau dann wieder. Und mein Partner, den ich hier namentlich nicht nennen mag, schöne Grüße, Mike, der sagte, war sehr angetan von der Frau. Und dann hat er Kontakt gehabt mit Agus Reka. Und Agus fragte, wie sieht's aus, hat alles geklappt? Seid ihr da und klappt das mit dem Training? Und wir waren gerade vor dem Training. Und dann schrieb mein nicht namentlich genannter Partner Mike zurück und sagte, ja, Training geht gleich los und danach trainieren wir noch mit der hier. Und schickte ein Foto von dieser Frau.
Ich ahne ganz Böses.
Ja, ja. Mit einem Emoji, und das Emoji will ich nicht näher zeigen. Und darauf kam zurück, schöne Grüße, das ist meine Mutter.
So. Ich habe es befürchtet.
Genau, ich kriegte nur mit, dass mein Partner dann zu mir kam und sagte, das habe ich nicht wirklich geschickt. Und ich so, doch, oh, zeig mal her. Ja, das war die Geschichte von Gabi Reka. Gabi Reka war selber nicht da, aber die Akademie, wollte ich nur sagen. Das war das Eigentliche, was ich sagen wollte. War großartig, das Training war großartig, es hat total Spaß gemacht. Die haben wirklich eine tolle Anlage da. Und an der Stelle nochmal vielen Dank an Agus, dass er das für uns organisiert hat.
Gute Geschichte.
So, ja.
gute, aber sehr unangenehme Geschichte,
sehr, sehr muss man dazu sagen. Genau. Ich weiß nicht, ob wir da wieder hin dürfen, aber... Genau.
Ja, man muss schon sagen, also wenn man das Finale auch gesehen hat, also natürlich auch schon dieses Viertelfinale, was du angesprochen hast, gegen Jojo und Wunni, und dann aber auch das Finale nochmal gegen Nick und Böhni, also Nick Merten, Christian Böhnke, auch Nationalspieler im Ranking Nummer 1 Doppel Deutschlands.
Ja.
Das war schon geil.
Ja.
Also geiles Level,
ja, muss man sagen. Absolut.
Das hat Spaß gemacht.
Ja. Das könnten wir nur periodisch mitgeben.
und die Periode ist sehr kurz.
Ja, sehr kurz.
Beschränkt sich auf den Seitenwechsel.
Genau. Nee, oder aber, das Outfit.
Also gerade auch defensiv. Da muss man dann halt auch sagen, was die in Anführungszeichen Spanier dann nochmal mehr rauskratzen und mehr verteidigen und direkt wieder nach vorne ans Netz kommen und so, wenn man jetzt mal ganz kurz so ein bisschen in die Analyse in Anführungszeichen geht, nur oberflächlich. Das war dann schon nochmal am Ende gewinnen sie es. Ich glaube, der erste Satz geht an Nick und Böhni. Und dann glaube ich, 6-3, 6-2 oder sowas im zweiten und dritten. Das war schon eine beeindruckende Vorstellung.
Das stimmt, wobei irgendwie auf eine Art erwartet man das ja auch von denen, ja, weil man ja auch weiß, wie gut die spielen. Ja. Ich war fast eher überrascht und beeindruckt von Nick und Christian, zu gucken, dass sie das Level mitgehen können. Also auf dem Level, auf dem die gespielt haben, die haben sowieso gut gespielt, finde ich, in dem Turnier, aber das spannend zu machen, das Match, war, glaube ich, wirklich schwer und auch das zu sehen, weil, also ich meine, lustigerweise Christian Böhnke, der auch hier schon mal im Podcast war und den wir auch beide ganz gut kennen, der spielt...
Böhni war schon hier im Podcast?
Ja.
Die Folge habe ich nicht gehört.
Nee?
Die hole ich noch nach.
Ja, das mach mal.
Jetzt, genau. Ich wollte eigentlich vorschlagen, dass wir ihn einladen.
Ja, das soll, ja. Du, der spielt, glaube ich, Padel schon so lange wie ich gefühlt. Also ich glaube, dass der schon seit 10 Jahren Padel spielt. Da war der, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, 17 oder sowas, als der anfing. Mhm. Also ich weiß nicht, ich kann mich zumindest nicht erinnern an eine Zeit, in der ich Padel spiele, in der er nicht auch irgendwie dabei war. Auch immer ganz oben mitgespielt hat und so. Und der ist ja noch gar nicht so alt. Der ist ja noch einer der Jüngsten eigentlich in der Nationalmannschaft. Ist noch unter 30. Ist, glaube ich, der Einzige außer Nick Merten, der Nick unter 30. Und jetzt natürlich Miguel und Agus. Die sind ja unsere Nachzügler sozusagen altersmäßig. Genau, aber da finde ich, ich finde es total beeindruckend, auch bei Nick. Der hat ja auch erst vor ein paar Jahren angefangen und kommt eigentlich aus dem Leistungsbereich Tennis. Und zu gucken, wie oder zu sehen, wie die da mitspielen. Und zwar ohne, dass sie als Sechsjährige wie Agus und Miguel mit Paddel angefangen haben.
Gegen Native Paddle-Player.
Genau, gegen Native Paddelieros. Ja. Da so mitzuhalten, hat mich ehrlich gesagt beeindruckt.
Das stimmt, ja absolut. Ich höre immer die Sprachnachricht raus.
Die beiden haben natürlich ein unfassbar gutes Niveau, was sie auch dann leider auf den Platz gebracht haben. Wir hatten natürlich die Idee, das dann eher über Miguel zu spielen, um auch Nick ins Spiel zu bringen. Das haben die beiden aber wirklich gut gelöst, dann eben doch den Großteil auf mich gespielt, womit ich dann natürlich gezwungenermaßen Agus ins Spiel mit einbinden musste. Ja, und das lief dann ungefähr 2,5 Stunden so. Im ersten Satz haben wir es dann ganz gut gemacht. Miguel auch noch zu ein paar Fehlern mehr gezwungen, der dann da Ende erster Satz das einzige Mal eine gewisse Schwäche auch offenbart hat. Da und danach lief es im Prinzip 2 Sätze lang so, dass ich vor uns zurückgelaufen bin und versucht habe, so viel Druck wie möglich auszuüben. Die Rallyes auch oft dann irgendwie ausgeglichen gestalten konnte, aber insbesondere Miguel hat sehr, sehr, sehr konstant gespielt und kaum noch Fehler gegeben. Und damit haben sie es dann am Ende auch verdient gewonnen.
Überrascht dich die Einschätzung oder wie du es dir gedacht hast?
Also so viel gesunde Selbsteinschätzung hätte ich ihm gar nicht zugetraut.
Kennen wir nicht von ihm.
Kennen wir ihn nicht von ihm. Er ist ein krasser Angeber eigentlich. Also
sehr abgehoben.
Ja. Und dann habe ich hier und hat er gut gesehen. Aber weiß er ja wahrscheinlich auch, weil er es in den Beinen gespürt hat. Er ist auch viel gelaufen in dem
Finale. Dann wird er noch ein paar Tage gespielt haben.
Richtig, glaube ich richtig, auch. Richtig, genau.
Ja, haben auch ein, zwei außenrum, als ich das Finale geguckt habe, standen auch ein paar um mich herum, haben auch gesagt, dass mutmaßlich... Ich will ihm da nicht zu nahe treten, oder die wollten ihm sicher auch nicht zu nahe treten, aber Miguel so ein bisschen der Knackpunkt ist, was Böhni gerade auch schon angesprochen hat, der wahrscheinlich von den vier in seinem sehr hohen Level am ehesten nochmal so ein bisschen Up and Downs hat.
Ja.
Genau. Aber der ist einfach auch überragend gespielt hat, muss man sagen.
Ne? Total. Bei Miguel kennt man das ja auch, der kann wirklich ganz hochklassig spielen. Aber er hat auch Phasen, wo er dann auch wirklich nicht in die Spitzenklasse gehört, ne? Also wo er wirklich sehr, sehr fehleranfällig ist und so. Und das hat er eigentlich das ganze Wochenende ziemlich gut in den Griff gekriegt und hat sich sehr gut eingespielt mit Agus, wie die Ergebnisse auch zeigen. Die haben ja nichts anbrennen lassen da. Und sind jetzt zu Recht deutscher Meister.
An der Stelle haben wir noch gar nicht gesagt, herzlichen Glückwunsch an die beiden.
Herzlichen Glückwunsch an die beiden, genau.
Das war wirklich auch stark und also... Ich war jetzt nicht bei allen deutschen Meisterschaften der letzten 5, 6, 7 Jahre dabei, aber ich glaube schon, dass sich das Level von Jahr zu Jahr eher steigert und dass das schon eine der schwierigeren Meisterschaften war
zu gewinnen. Absolut. Ja. Das hat man aber auch in allen Altersklassen gesehen. Vor ein paar Jahren war es schon noch so, dass du auf den verschiedenen Courts, bis du nicht ins Halbfinale kamst, dann auch gesehen hast, wie sehr unterschiedlich. Da konntest du eigentlich schon oder irgendwie... Finde ich jetzt immer, wenn du jetzt in so eine Halle gehst, kannst du nicht mehr beim Einspielen erkennen, wer gewinnen wird. Weil die alle technisch sauber spielen. Mhm. Und das konntest du früher. Du konntest beim Einspielen schon sehen, das sah teilweise aus, als würden die Croquet spielen. Weißt du, so den Ball von unten schlagen oder so, einfach falsche Schlägerhaltung, einfach wie Freizeitsportler, ja, gegenüber manchen, die das halt wie Leistungssportler machen. Und mittlerweile sind es irgendwie alles Leistungssportler, die auf den Plätzen sind, in allen Altersklassen. Die können alle spielen, bis hin zu der Ü60 und bei den, also es gibt die ein oder andere Damenkategorie, wo es noch so ein bisschen, da haben wir ja auch immer insgesamt so ein bisschen zu knabbern,
was einfach so die weniger Teilnehmer auch.
Oder weniger, ja, einfach weniger Teilnehmer, ja, weil es, und zwar erstaunlicherweise, wobei, wenn man normalerweise in die Hallen geht, gibt's ja ganz, ganz viele Frauen, die da spielen. Aber in diesem Bereich Turnierspiel und Leistungsbereich ist da irgendwie noch, ist es schwierig, irgendwie da so eine Masse irgendwie an den Start zu kriegen. Und das zeigt sich dann so ein bisschen auch bei der Deutschen Meisterschaft. Da gab's auch, glaube ich, die eine oder andere Kategorie, die nicht ausgespielt werden konnte, weil einfach nicht genügend Teilnehmerinnen da waren und so. Da, wo sie allerdings da waren, merkte man auch, sah man auch gerade in der offenen Klasse, aber auch in den Altersklassen nach oben und vor allem nach unten, finde ich. Da hat sich ganz viel getan. Ich finde, bei den Jugendlichen sieht man das am allermeisten, wie, was sich da in den letzten 2 Jahren getan hat. Und das war schon auch irgendwie toll zu sehen. Und neben den Ergebnissen, weil ich glaube, sag mal, viele Leute, die das jetzt hier hören, die denen sagen ja auch die Spieler und Spielerinnen nicht unbedingt was, es sei denn, die sind irgendwie in der Paddle-Bubble und unterwegs. Aber was auch auffällig war, fand ich, war, dass wir das erste Mal Zuschauer hatten, die extra angereist sind, die nicht spielen wollten, die auch niemanden kannten, der da spielte, sondern die angereist sind mit unter 100, 200 Kilometer, einfach nur, um zuzugucken.
Ja.
Und das hatten wir vorher nicht. Wir hatten am Ende an 2 oder fast 2,5 Tagen eine wirklich volle Halle, so dass wir auch wussten, in die Halle können wir wahrscheinlich beim nächsten Mal nicht mehr, weil sie dann nicht mehr groß genug ist. Und das ist natürlich als Entwicklung schon auch toll zu sehen, weil das war manchmal auch so ein bisschen traurig, auch in den letzten Jahren zu wissen, du spielst eine deutsche Meisterschaft aus. Und im Finale, da sind alle, spielen schon nicht mehr, weil alle anderen sind raus aus dem Wettbewerb, sind schon abgereist, weil es Sonntag ist und sie müssen nach Hause. Und du spielst ein Finale und da spielen noch die 4, die auf dem Court sind und vielleicht noch die Freundin und die Mutter.
Ja.
So, und danach und der Hund und sonst keiner. Und die, die warten, dass sie bitte fertig werden, dass sie die Halle aufräumen können. So, und das ist so ein bisschen nicht der Situation, irgendwie wird der Situation nicht so richtig gerecht. Und ja, das war irgendwie schon toll zu sehen, dass wir bis zum Schluss echt eine volle Halle hatten mit der Stimmung auch, mit ein paar hundert Leuten, die dazugeguckt haben und so.
Ja, muss ich auch sagen. Ich fand auch echt, du sagst es vielleicht im nächsten Jahr schon wieder alles eine Nummer zu klein, aber für dieses Mal die Halle in Düsseldorf von Vorpaddel,
ja,
Quatre Paddel.
Ja.
Die war wirklich, fand ich wirklich gut. Ich kam jeweils nachmittags, weil ich vormittags bei der Jugend war,
ja,
kam da an, da standen vor dem Foodtruck, vor der Halle standen schon einige Leute, dann macht man ja doch diesen eher unscheinbaren Kellertüren-Eingang,
ja,
auf und steht aber da, alles drumherum dunkel, Boden und so weiter und dann strahlt einen dieser riesen, ja, Center Court ein.
Wie eine Oase.
Und, genau, und vor allem war drumherum wirklich, es war pickepacke voll,
ja,
mit Leuten. Das war echt cool. Das sah wirklich nach einem richtigen guten Turnier-Event aus.
Das stimmt.
Also hat was hergemacht auf jeden, ja, Fall. War eine gute Erfahrung. Ich habe noch einen Punkt im Hinterkopf zur Deutschen Meisterschaft.
Ja.
Nicht nur einen. Einen, ja, ganz wichtigen, den machen wir zum Schluss.
Ja.
Aber einen, wer ist für dich der heimliche Gewinner? Jetzt gar nicht auf Personen bezogen, sondern,
ja,
ein heimlicher, der Hidden Champion der Deutschen Meisterschaft. Und ich sage gleich dazu, ich habe da was ganz Spezielles im Kopf. Wir haben, glaube ich, sogar dort kurz darüber gesprochen. Vielleicht kommst du drauf.
Also der heimliche Gewinner.
Also es geht nicht um eine Person, sondern...
Oh, ich hätte jetzt gesagt Johnny Depp, aber
ja,
das...
Ja, auch gut.
Nee, ich komme nicht drauf.
Wir waren gerade schon bei Miguel Morales Krück.
Ja.
Und für mich heimlicher Gewinner der Deutschen Meisterschaft war schon sein Ballonseiden, himmelblauer, glänzender Trainingsanzug.
Oh ja.
Das war stark.
Ja.
Also nicht, dass die Paddelspieler sonst nicht gut angezogen wären, ja, aber Paddelspieler mit so viel, ich glaube, vor 5 bis 6 Jahren hat man noch gesagt, so viel Swag,
ja,
habe ich selten gesehen.
Ja, nee, und das stimmt.
Er kam da rein mit Argus in einem, wirklich, muss man noch mal kurz erklären, in einem modern, weit geschnitten, vor allem auch die Hose,
ja,
Baggy-mäßig, aber eine Trainingshose,
ja,
glänzend, himmelblau.
Ja.
Und man guckte ihn an und dachte, das könnte jetzt entweder sehr modern von Nike sein oder eigentlich Balenciaga.
Ja.
Und dann kam er aber näher,
ja,
und dann sehe ich auf der Hose und auf der Jacke steht Head.
Ja.
Da war ich schon überrascht.
Meinst du, der hat, aber das war schon modern. Der hat sich jetzt nicht irgendwie so ein Retro-Ding von vor 30 Jahren von Head geholt. Das war, glaube ich.
Das war schon modern.
Das war modern.
Das war absichtlich Retro,
ja. Ja, und was er auf jeden Fall ausgestrahlt hat, die beiden zusammen, als sie die Halle betraten, hatten Superstar-Vibes.
Ja, ja.
Die kamen rein und die sind da durchgegangen. So und
in Verbindung mit dem Outfit noch.
Absolut. Und sind beide und auch so beide so mit so einer Haltung aufs Handy guckend, voll eingepackt, dicke Jacken mit
wo,
den.
Wo muss ich hin, um das Ding hier zu gewinnen?
Genau. So, wo geht's lang? Genau. Ja. Das ist, und Leute, die Köpfe drehen sich und es wird getuschelt. Ah, das sind die, das ist da. Und dann geht's los. Und dann merktest du, sie spüren's. Die Augen waren auf sie gerichtet, alle guckten und sie haben am Ende abgeliefert.
Ja. Ja,
nee, gut. Stimmt, tatsächlich.
Alles in allem ein sehr guter Auftritt.
Ja, ich dachte, du wolltest auf meine Niederlage hin.
Oh, Mann. Natürlich nicht auf deine Niederlage, sondern ja. Das wollte ich jetzt sagen, das machen wir zum, ich weiß gar nicht, ob es der Abschluss ist, aber ja. Auf jeden Fall jetzt noch zur Deutschen Meisterschaft. Ja. Der Elefant im Raum eigentlich.
Ja.
Weil wir haben schon darüber gesprochen, dass mein Sohn gewonnen hat und ich nicht mitgespielt habe. Ja. Alles unwichtig am Ende,
ja.
Weil du hast mitgespielt und das ja nicht ganz unerfolgreich.
Das ist eine Interpretationsfrage.
Eine deutsche Vizemeisterschaft,
ja.
Herzlichen Glückwunsch an der Stelle,
ja.
Ist in jedem Fall ein Erfolg.
Jein, denn das war jetzt, glaube ich, die dritte deutsche Vizemeisterschaft und noch nie bin ich deutscher Meister geworden. Und das ist
hast
dann
du
schon
sonst Verbindung zu Leverkusen?
Und es ist schon fast traumatisch. Soll das nie so sein?
Der Vize-Ahrens.
Ja. Ja, es ist der Vize-Arzt. Nein, wir haben.
Das wusste ich natürlich nicht.
Nein.
Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm.
Nein, ja.
Dann tut es irgendwann weh.
Genau. Es tut tatsächlich ein bisschen weh. Ich habe es jetzt langsam verkraftet. Nee, eigentlich nicht. Aber es ist, wie es ist. Aber wir haben immerhin, wir hatten ja bei uns in der Gruppe sind wir ja gemeinsam in der Funktionärsgruppe. Wir sind ja, ich glaube, 5 Leute gewesen, die angetreten sind. Also 5 bei uns im Vorstand sind zur Deutschen Meisterschaft angetreten. Tim Jäger,
unmöglich,
Christian ja. Böhnke, Jasper Ahrens, Oliver Schmidt und Jonas Messerschmidt.
Mhm, ja.
Und wir haben 0 Titel eingeholt. So dass ich dann auch, du hast den Kommentar, glaube ich, gelesen. Ja. Ich musste dann kommentieren und sagen, ich glaube, es wäre auch nicht gut gewesen, sinngemäß. Wir sind natürlich
gute
immer
Gastgeber.
Wir sind gute Gastgeber. Genau.
Ja.
Und wir haben es auch alle knapp gemacht. Der eine knapper. Ich habe mit meinem Partner auch in 3 Sätzen verloren im Finale. Hätte es natürlich machen können. Wir haben es dann natürlich ziehen lassen. Ja, aber es ist, wie es ist. Es ist am Ende, ja, es ist einerseits ein Erfolg, aber es ist, wenn man, wie meine Frau immer sagt, unangemessen ärgerlich ist für sein Alter.
Schöne Formulierung, ja.
Dann tut es mehr weh als die positive Erkenntnis, dass man einigermaßen weit gekommen ist in dem Turnier.
Also ich bleib dabei, auch wenn es der dritte ist. Vizemeistertitel ist schon aller Ehren wert. Können wir uns vielleicht hier irgendwo an die Wand
hängen? Auch? Ich würde auch den Pokal hier mal mitbringen. Das Problem ist, der ist so klein. Den siehst du, glaube ich, der ist ungefähr 6 Zentimeter hoch. Ich glaube, wir haben in diesem Jahr die kleinsten Pokale in der Geschichte von Sportpokalen. Sonst sind Pokale ja immer quasi so Plastik und billig und möglichst groß, dass man sie sieht, dass man für wenig Geld viel Pokal kriegt. Mhm. Wir sind ganz bewusst den anderen Weg gegangen und haben hochwertiges Öko-Hartholz in der kleinstmöglichen Variante ausgewählt, sodass der Siegerpokal ist ungefähr 8 Zentimeter groß und der für den zweiten Platz ungefähr 6 und der für den dritten, den sieht man kaum.
Aber nachhaltig.
Aber nachhaltig, genau.
Kannst du das nächste Mal nochmal mitbringen?
Ja,
dann können wir den präsentieren.
Ja.
Und hier in die Ecke.
Auf jeden Fall, ich bringe ihn auf jeden Fall mit.
Ja. Ja. Aber dann hast du offensichtlich immerhin euren Pokal bekommen.
Ja.
Ja, weil es gab, zumindest im ersten Moment gab es pro
Team
erstmal nur einen,
genau.
Aber das wurde mittlerweile schon gefixt, glaube ich.
Genau, die werden nachgereicht. Wir hatten uns eigentlich ursprünglich überlegt, dass jeder den für 6 Monate behalten darf. Und ich wusste nicht genau, ist das so ein Pokal, den man zurückgeben muss nach einem Jahr? Dieses 3 Zentimeter große Ding, der wird immer kleiner, wie du merkst.
Ist glaube ich, kein Wanderpokal.
Nein.
Wobei das wäre auch witzig.
Ja, wenn man mini kleine Plaketten drauf machen muss, gibt es ja auch immer so, dass du dann nochmal so so reinschreibst, wer gewonnen hat von Jahr zu Jahr. Da ist nicht so viel Platz auf dem drauf.
Da fällt mir gerade eine Geschichte von Olympia ein, die war sehr witzig auch. Die Biathlon-Staffel, unsere deutsche Biathlon-Staffel, wurde ja da als Olympiasieger mit 12 Jahren Verspätung, glaube ich, geehrt, wegen eines Dopingfalls damals, der sich ewig gezogen hat. Und die haben nämlich dann neue Goldmedaillen bekommen, niegelnagelneu, ja. Weil die russischen Sportler die nicht zurückgeschickt haben, trotz Aufforderung.
Ja.
Und die anderen, die nachgerückt sind, ich glaube, es waren Österreicher und Norweger, ich mag mich täuschen, die haben allerdings jeweils, weil die anderen Länder, also sprich Deutschland und Österreich in dem Fall,
ja,
ihre Medaillen zurückgegeben haben, die haben dann die gebrauchten bekommen.
Oh, okay.
Also es gab neue Goldmedaillen, aber ja, gebrauchte Silbermedaillen, ja, und gebrauchte Bronzemedaillen wurden weitergegeben.
Sau gut.
Ja, ja, ein bisschen schade für dich, ja, muss ich sagen, aber gut. Doof gelaufen.
Ja.
Doof gelaufen. Nee, aber insgesamt muss man sagen, finde ich auch, Deutsche Meisterschaft abschließend hat echt Spaß gemacht, hat echt Spaß gemacht zuzugucken auch, und zwar echt auch übergreifend. Also ja, ganz random jetzt, ich habe einmal aus privater Verbundenheit am Sonntag, früher Nachmittag oder so, bei Richard Strö zugeschaut, das war glaube ich finale Nebenrunde Herren 45,
ja,
sage ich jetzt einfach mal, ja, ohne Gewehr. Und das war ein geiles Match.
Ja.
Es waren also einfach vier Spieler, die zocken konnten und die Spaß dabei hatten, die auch dabei noch gelacht haben und das, ja, jetzt auch nicht furchtbar ernst genommen haben.
Nee,
aber die auch die Bälle rausgeschmettert haben und zum Teil wieder reingespielt. Und da war hier mal ein Domilona ins Netz dabei. Da war alles dabei. Also hat richtig Spaß gemacht zuzugucken.
Witzig, der hat mit Jörg Hörseljau gespielt, ne?
Genau.
Nee, genau. Der ja aber auch immer sehr viel Spaß auf dem Platz vermittelt, finde ich. Also das ist, der ist ein...
Also es war echt so, jetzt nur mal, ja, so als völlig random Beispiel. Aber ja, war echt, es gab überall das ganze Wochenende einfach Matches, egal jetzt welche Altersklasse und worum es gerade ging. Aber die haben einfach Spaß gemacht zuzugucken und haben auch vor allem Lust gemacht, selbst zu spielen. Also
ja, finde ich auch.
Gerade in dem Moment und wenn man da hängt, noch irgendwie wie ich mit Grippostat und Aspirin drin und will eigentlich nur ins Bett. Aber man sieht diese Spiele und will eigentlich so schnell wie möglich fit werden, um wieder selbst spielen zu können.
Ja, das ist ja auch, also ich weiß, ich hab das irgendwann mal, ich habe mal ein Turnier gespielt, Ostern, da hatte mich auch ein Freund angerufen und gesagt, hier, wie sieht's aus, Ostermontag gibt's ein Turnier in Rüsselsheim.
Ja.
Da haben wir ein Turnier gespielt. Und das war offene Klasse und er sagte, hier kannst du Ostermontag spielen. Er sagt, ja, das ist irgendwie schwierig, weil eine Familie und ich bin bei meinen Eltern mit Frau und Kindern und so und das kommt nicht gut an. Aber meine Frau hatte das Telefonat überhört und sagte so, fahr doch. Also ist so, ne, wir sind auch hier, dann fahren, dann kommst du abends wieder zum Essen, bist ja wieder da, bla bla und so. Und dann bin ich gefahren, morgens ganz früh um 6 ins Auto gesetzt und dann haben wir das Turnier gespielt und sind auch tatsächlich bis ins Finale gekommen und sind aber, wir waren halt komplett platt, weil wir haben halt gegen Typen gespielt, die waren halb so alt, irgendwie Anfang 20, super fit und wir haben vier Matches hintereinander wegspielen müssen und waren am Ende wirklich so, dass wir beide Blitze gesehen haben die ganze Zeit und mein Partner mich immer anguckt und meinte, guck mich nicht an, sonst muss ich aufhören. Also weißt du, wir waren einfach platt. Ich bin nach Hause gefahren danach mit, ich glaube, zweimal einen doppelten Espresso ziehen an der Tankstelle, um wach zu bleiben und so und dann gab es noch die Nachricht irgendwie abends so, schrieb mein Partner und meinte so, ja, ich glaube, also jetzt ist erstmal eine Woche Paddelpause. So, und am nächsten Morgen kam die Folgenachricht, beide mit total schweren Beinen, sagte, Alter, war das ein harter Tag gestern, ich könnte heute schon wieder spielen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, es bringt es irgendwie paddelmäßig auf den Punkt, das kennt jeder, der den Sport irgendwie einmal damit infiziert ist.
Auf jeden Fall.
Du gehst vom Platz und ich kenne das nicht von, ich habe auch wirklich lange irgendwie 35 Jahre Tennis gespielt und auch wirklich gerne gespielt. Und als Kind, vielleicht hatte ich das auch mal so dieses Unersättliche, aber im Erwachsenenleben, so das Gefühl, wenn du platt warst vom Spiel, hatte ich nicht gleich am nächsten Tag das Bedürfnis, wieder auf den Platz zu gehen.
Nicht der gleiche Suchtfaktor.
Nee, irgendwie nicht.
Passt ja, hier gerade ganz gut zu. Ich habe noch eine zweite Sprachnachricht mitgebracht.
Ich ahne was.
Und zwar von Joanna Wohlenberg, Bildkollegin und bis zum Wochenende der Deutschen Meisterschaft sehr wenig Berührungspunkte mit Paddel, aber über dich auch und Carly,
ja,
wie vorhin schon beschrieben, hat sie uns geholfen als Moderatorin.
Und zwar großartig
im Livestream.
Ja.
Ich habe zu wenig vom Livestream gesehen, weil, ja, ich stand ja die ganze Zeit am Court selbst. Hast du?
Ich habe es mir im Nachgang angeguckt.
Okay,
ich fand, sie hat es großartig gemacht, wirklich, wirklich toll gemacht. Super interessiert. Sie wurde auch gleich voll integriert, hat bei allem mitgeholfen. Steffi Steibli, die Geschäftsführerin vom Deutschen Paddelverband, die du ja auch gut kennst, hat sie gleich integriert und gesagt, pack mal mit an, Kisten auspacken, da aufstellen und so. Sie war voll in die Paddel-Family eingebunden und hat dann den Moderationsteil wirklich grandios gemacht, finde ich. Ich finde es war super. Und bevor das abspielt, da noch ein Satz zu Carly, der uns ja auch da wieder zusammengebracht hat und der es auch gut auf den Punkt bringt. Ich habe mich nämlich bei ihm gemeldet und meinte so, hast du jemanden für uns? Fällt dir jemand ein? Wir brauchen jemanden, der moderiert für uns. Und dann hat er den Vorschlag gemacht. Und dann hatte er eben auch nochmal den Vorschlag gemacht, dass wir den Podcast zusammen machen sollten. Und dann kriegte ich, als das eingetütet war und wir uns mit Joena Handels einig waren und ich dich angesprochen hatte, kriegte ich von Carly die Nachricht, Joena plus Schlüdi gleich Paddelschläger.
Ja, muss man stark dazu sagen. Und eigentlich auch Provision für ihn noch. Ne?
Also genau, und Paddelschläger bedeutet im Fall, ich habe ja in meinem Berufsleben sozusagen die Firma Paddelfreunde und ab und zu kommt auch Carly vorbei und braucht mal einen neuen Schläger und ich glaube, das war die Aufforderung an mich. Und auch mit dem Zusatz zu sagen, wie viel ich dafür zahlen soll. Und da meinte ich so, obliegt der deiner Dankbarkeit, wie dankbar du bist.
okay, also der Paddelschläger ist quasi Synonym für die Provision.
Das ist
okay,
genau.
Ja, verstehe. Alles klar. Sehr stark. Genau. Und wir hören einmal eben rein bei Joena. Die habe ich auch gefragt, ob sie einmal ihre Eindrücke vom Wochenende schildert. Ja. Und das hat sie getan.
Für mich war es die erste richtige Paddelerfahrung, kann man sagen. Ich durfte den Stream am Center Court moderieren und da haben wir ja alle Spiele vom Samstag und Sonntag übertragen und es hat richtig Spaß gemacht. Super nette Leute vom BPV waren dabei, die mir den Einstieg in eine für mich ja auch ganz neue Sportart total leicht gemacht haben. Also man hat sich total freundlich aufgenommen gefühlt. Auffällig fand ich auch, wie alle Bock hatten, irgendwie miteinander zu arbeiten und ein cooles Event oder was mich dann angeht, eine super Übertragung auf die Beine zu stellen. Und nach den Spielen auf dem Center Court hatte ich dann auch das Siegerduo im Interview. Und auch da wirklich alle Spielerinnen und Spieler total offen, cool drauf. Für einige war es das erste Interview, das hat man überhaupt nicht gemerkt. Wir haben ja mal so ein bisschen versucht, mit den Fragen auch Leute, die das erste Mal zusehen, abzuholen und so ein bisschen die Sportart näher zu bringen. Und da haben dann auch alle gerne von ihren Anfängen erzählt. Und gerade das ist bei mir hängen geblieben, dass ja bei den allermeisten das noch gar nicht lange her ist. Die haben irgendwie vor 3 Jahren angefangen mit Paddel, haben vielleicht vorher Tennis gespielt. Einige haben auch keinen Tennishintergrund, aber stehen jetzt schon bei den deutschen Meisterschaften auf dem Court. Also das fand ich sehr, sehr spannend, das alles zu hören. Und was auch hängen geblieben ist, ist auf jeden Fall, dass ich bei keiner Sportart, die ich bisher live geguckt habe, so sehr das Gefühl hatte, dass ich das auf jeden Fall auch mal wieder ausprobieren muss. Also man bekommt einfach direkt Lust mitzumachen. Und ich habe jetzt tatsächlich auch schon mit ein paar Freundinnen hier in Berlin ein Paddelcourt gemietet. Also wir sind verabredet. Mich habt ihr auf jeden Fall gewonnen. Und ich glaube, das wird sicherlich auch noch dem einen oder anderen Zuschauer so gegangen sein.
Alles auf den Punkt gebracht,
ja.
Als hätten wir das so bestellt.
Ja. Genau. Aber, auch noch aber, ein Paddelschläger.
Aber ich muss dazu sagen, es war völlig neutral, habe ich sie angefragt. Ja. Das ist ihre persönliche Meinung.
Ja, wirklich, das war, also genau, netter kann man es nicht machen. Ich glaube, damit sind wir auch schon für diese Folge am Ende. Ich glaube, ein Satz noch dazu. Hier tut sich ja einiges. Also wir starten jetzt in dieses Podcast-Projekt zusammen. Und auch da, dieser Podcast heißt ja noch Paddle Time. Der wird aber einen neuen Namen kriegen. Wir wissen aber noch nicht, was es ist.
Wir sind uns noch nicht ganz sicher.
Wenn
jemand gute Ideen hat.
Ja. Wir haben auch schon ein paar Ideen, aber wir haben es noch nicht entschieden. Absolut. Und jetzt die Aufforderung an alle Zuhörer und ZuhörerInnen, ihre Ideen einzubringen. Wenn jemand eine gute Idee hat.
Was gibt's da als Provision?
Traditionellen Paddelschläger.
Auch ein Paddelschläger.
Das ist schon sehr edel.
Oder den Head-Trainingsanzug von Miguel Morales.
Wenn du den organisierst.
Habt ihr den im Angebot?
Ganz ehrlich?
An deine Tochter. Also hier wäre jetzt Product Placement.
Also ich bin mir sicher, dass ich den organisieren kann. Also nicht den Originalen von Miguel Morales Krück.
Nicht denselben, aber den gleichen.
Genau. Ja, das können wir gucken. Ich glaube, das kann man sich aussuchen.
Das ist ein Wort.
Den ballonseidenen Trainingsanzug oder einen Paddelschläger seiner Wahl. Das gibt's für
den besten Namen für diesen Podcast, beziehungsweise den wir dann nehmen.
Genau. Wenn wir einen Vorschlag nehmen, dann kann sich das aussuchen.
Das ist dann auch völlig verdient, zum einen für den Namen und zum anderen, dass er bis jetzt durchgehalten hat.
Richtig.
Weil ich glaube, wir sind relativ lang geworden.
Das ist richtig, ja.
Aber gut, für die erste Folge, wir müssen ja auch ein bisschen was anbieten.
Total. Hat total Spaß gemacht.
Absolut.
Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.
So machen wir es. Ich mich auch.
Danke. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.